Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu 30 Minuten, bei denen ich Ihnen relativ sicher garantieren kann, dass Sie beunruhigend werden. Allerdings als erwachsene, mündige Bürgerinnen und Bürger müssen wir uns das logischerweise zumuten. Wir wollen heute über Cybersicherheit, über Cyberkrieg sprechen mit einem Mann, der sich damit wirklich fabelhaft auskennt. Sandro Geiken, nur einfach einen Experten für Cybersicherheit zu nennen, ist ein bisschen zu wenig. Er ist Spezialist für Cyberkrieg, er ist Unternehmer, Sie haben Ihr eigenes Unternehmen tatsächlich schon gegründet. Sie sind Fellow an verschiedenen Universitäten, vor allen Dingen auch an der Universität Oxford. Sie beraten DAX-Unternehmen, Sie haben die Bundesregierung beraten und tun das noch. Sie beraten die NATO und so weiter und so weiter. Trotzdem, Herr Geiken, trotzdem, wenn ich das Stichwort Cyberkrieg sage, dann könnte es sein oder kann ich mir Zuschauerinnen und Zuschauer vorstellen, die jetzt sagen, ach Leute, das ist da eure Computerspielwelt, was habe ich damit zu tun? Inwieweit ist das denn realer, als diejenigen, die sich damit nicht auskennen, denken?
Also das ist schon sehr real. Ja. Man sieht es immer nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Da poppen immer nur so die Sachen hoch, die man quasi nicht geheim halten kann. Aber da passiert unglaublich viel. Wir haben jetzt natürlich im Kontext der ganzen Kriege, die wir haben, unglaublich viel Spionage, die da auf diesem Weg abgehalten wird. Wir haben auch viel taktische und strategische Cyberkriegsführung, also taktischer auf dem Schlachtfeld, wo man irgendwie versucht, die Gegner zu beeinträchtigen. Strategische, wo man versucht, Abschreckungsfähigkeiten damit aufzubauen. Da gibt es auch ganz tolle Beispiele, wie sowas geht. Und
das müssen Sie uns sagen, wie das geht. Ich nenne Ihnen vielleicht ein Beispiel, ja. weil die Berlinale gerade in dieser Stadt noch läuft oder zu Ende geht. Da gab es 2016 einen Film Zero Days von der amerikanischen Dokumentarfirma Alex Gibney. Und da ging es um den Computerwurm, wie ich es jetzt mal nenne, Stuxnet. Ja. Und diese Dokumentation, die ist hochkarätig besetzt. Also er hat die tollsten Interviewpartner dafür, den ehemaligen Chef der NSA und wenig alles. Und die Geschichte, die da erzählt wird, ist, die Israelis wenden sich an den damaligen Präsidenten George W. Bush und sagen, du musst militärisch was gegen die Atomanlagen machen. Dann sagt Bush und seine Leute, unter keinen Umständen fange ich noch einen weiteren Krieg im Mittleren Osten an. Und dann sagt er, wir machen was mit Computern. Wir schädigen mit diesem Wurm die iranischen Atomanlagen bzw. das digitale Gehirn dahinter. Und was dann passiert, ist am Ende ein riesiges Chaos. Dieses Internetvirus wandelt um die Welt, Stuxnet, und wird für alle zum Problem. Und daraus hat sich für mich ergeben, als ich den Dokumentarfilm sah, man kann keinen Cyberkrieg führen, weil es nicht punktgenau geht.
Nee, das ist ein Irrglaube. Das hat sich tatsächlich nach Stuxnet so ein bisschen rumgesprochen. Aber selbst die Amerikaner sagen, in der Balance der Dinge war es das immer noch wert, weil es ja das iranische Atomprogramm schon sehr weit zurückgeworfen hat für eine lange Zeit. Und weil die Amerikaner damit natürlich auch demonstrieren konnten, dass sie diese Fähigkeit haben, auch in sehr gut gesicherte Systeme reinzukommen, die zu zerstören, da Spionage zu betreiben, was natürlich dann auch eine größere Abschreckungswirkung entfaltet hat. Also für die war es das schon wert. Und diese Kollateralschäden, da hat man draus gelernt, die kann man tatsächlich inzwischen deutlich besser eindämmen. Es gibt natürlich immer noch sehr viele Angriffe, auch sehr gezielte Angriffe, im Moment auch viele Angriffe auf Waffensysteme oder vorgreifende Angriffe auf Waffensysteme, dass man quasi so einen Ausschalter irgendwo reinbaut, falls man den mal braucht, im Kampfjet oder in den taktischen Systemen, die man so hat.
Moment, und das, was Sie sagen, das mit dem Ausschalter, was Sie sagen, das bedeutet, wenn ich jetzt Leute, die das wissen, was Sie wissen und andere Leute, wenn ich die beauftrage, dann bauen die mir eine Vorrichtung, wo ein russischer Kampfjet oder drei russische Kampfjets, die auf irgendeine Grenze zufliegen, wo ich nicht möchte, dass sie das weiter fortsetzen, die schalte ich dann von meinem Computer ab.
Ja. Also man kann zum Beispiel ein Modell, das ich tatsächlich mal mit einem Kollegen durchgebaut habe, war ein Angriff, den man injizieren kann in einen Kampfjet. Ob es bei den Russen geht, weiß man aber nicht. Ja, man weiß nicht, wie digitalisiert die sind, aber bei so einigen Hochgezüchteten injiziert man den irgendwo, während der Jet gebaut wird. Also nicht, wenn er fertig irgendwo steht, da kommt man dann nicht mehr dran. Aber diese ganzen Hersteller, die da Komponenten reinliefern, das sind Jahrhunderte, da sucht man sich einen aus, schickt da seinen Angriff drauf, dann trägt er einen für den Angriff für diesen Kampfjet. Und dann kann der zum Beispiel verursachen, dass der Kampfjet, wenn er eine bestimmte Signatur, Radarsignatur aufnimmt, alles abschaltet und dann vom Himmel fällt. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man einfach diese Radarsignatur hochschicken, wenn der Russe kommt, über die Grenze. Und dann fallen ja alle runter und wissen auch gar nicht, warum.
Also das heißt, es ist im Prinzip so, wenn der Teil, der Jet wird zusammengebaut und im Prinzip müsste auf einem Teil stehen, wenn Sie damit Erfolg gehabt hätten, der Sandro war schon da.
Genau.
Wow.
Ich habe ein Bild von mir im Cockpit. Das
ich habe ein anderes Beispiel von Ihnen gelesen, wo Sie sagen, wenn jetzt ich beauftragen möchte, ich möchte durch Ihren Rechner, durch die Kamera gucken, was Sie machen, ohne dass Sie es wissen. Mhm. Und dann habe ich von Ihnen gelesen, dass, wenn ich das beauftragen wollte, also ich wüsste es ja selber nicht, also müsste ich Leute fragen, die das für mich zu machen, bitte spioniert den aus, lasst mich durch die Kamera gucken. Dann haben Sie gesagt, kostet das 2 Millionen Euro, sowas in Auftrag zu geben. Warum ist das so teuer? Weil uns wird natürlich als Laien wird immer erzählt, jedes 13-jährige Kind kann sowas.
Ja, nee, die Zeiten sind vorbei. Also das war so in den 90ern, war das noch so, dass tatsächlich man sogenannte Golden-Ticket-Angriffe hatte, wo man mit einem kleinen Ding in Microsoft überall rein konnte und sich alles angucken konnte. Immer wieder mal gibt es furchtbare Pannen. Microsoft zum Beispiel hatte gerade seine Schlüssel verloren quasi für das Königreich. Da konnte dann jeder wieder alles machen, kurz mal, bis sie das wieder eingefangen haben. Aber das ist jetzt nicht mehr so einfach. Und man muss jetzt tatsächlich, dadurch, dass die IT-Unternehmen vor allem nachgerüstet haben in ihren eigenen Architekturen, das alles sicherer gemacht haben, muss man jetzt so 10- bis 12-stufige Angriffe fahren auf die gut gesicherten Systeme mit sehr hoher Expertise, auch tatsächlich manueller Expertise, also richtig Hacker, die dann ohne Maschinen da sitzen und sich den Code durchlesen, Zeile für Zeile. Und dann kann man da angreifen, deutlich, dass die Hacker sehr teuer sind, dass es nur sehr wenige davon gibt, dass das alles sehr schwierig ist und dieses Kombinieren von diesen Angriffen auch schwierig ist, wird es dann halt entsprechend teuer. Wenn man dann allerdings das Geld einmal ausgegeben hat, also wenn man jetzt diese 2 Millionen zum Beispiel ausgibt für so einen Angriff auf ein relativ gut gesichertes System, dann kann man den natürlich auch 100.000 Mal benutzen. Also das, je nachdem, wie viele Targets man dann hat, nivelliert sich das wieder ein bisschen. Wobei unter Spionen ist so die Faustregel, dass man es jetzt auch nicht zu breit streut. Also man hat zwar einen Angriff, mit dem man dann Tausende angreifen könnte, aber man hat ja auch gar nicht die menschlichen Fähigkeiten dahinter, dann das alles durchzulesen und mitzuhören. Man muss also ein bisschen ausgewählter daran gehen, macht meist so 100, 200, manchmal 300, 400 Targets, die man damit angeht. Ansonsten ist es auch zu breit, dann wird es erkannt und dann fliegt man überall raus.
Dass Sie sich mit Hacken so gut auskennen, liegt daran, dass Sie ursprünglich vom Chaos Computer Club kommen. Die haben eine sehr, sehr schöne Formulierung. Sie nennen sich Galaktische Gemeinschaft von Lebewesen. 1981 gegründet der Chaos Computer Club. Wenn man nur den Ausdruck nur so erwähnt, dann sagen Leute auch schnell, das ist ja eigentlich ein kriminelles Unterfangen, weil man sich in Sachen reinmogelt, in die man nicht reingehört. Sie haben gerade das nochmal gesagt, es gibt wenige Hacker und diejenigen, die es richtig gut können, sind teuer. Mir war das immer so, als würden Jungs, die sagen, ich muss nicht zwangsläufig jedes Wochenende tanzen gehen, weil ich ja an meinem Computer den Tanz inszenieren kann, dass die da davor sitzen, dass es von denen aber viele gibt.
Nee, das ist nicht mehr so. Also auch diese, das war früher so, aber der Chaos Computer Club heute, mit dem ich übrigens nichts mehr zu tun habe, wir haben uns als Disclaimer, aber das sind mehr IT-Nerds, jetzt nicht mehr so richtige Hacker. Die richtigen Hacker haben tatsächlich eigene, kleinere Communities, die auch gar nicht mehr so eng sind mit dem Chaos Computer Club. Da gab es viel Streit und Reibereien über die Jahre und die sind deutlich kleiner. Und gerade diese sehr guten Hacker, die haben entweder eine sehr gute militärische Ausbildung irgendwo bekommen oder sind halt Autisten und so wie ich und Super-Nerds, die dann tatsächlich in diesen Systemen leben.
Ich habe das bei einem Vortrag von Ihnen gehört, Herr Galken. Sie sagen von sich, Sie sind Autisten.
Ja.
Aber und das sagen Sie aber so, als sei das mehr oder weniger ein Ausdruck von in dieser Welt, in der Cyberwelt, als sei das etwas, was man mit Noblesse betrachtet. Warum ist denn das gut?
Ich glaube, das ist jetzt weder gut noch schlecht, aber man kann sich halt sehr tief in bestimmte Probleme reindenken. Ja, dafür hat man von anderen Sachen keine Ahnung. Aber
von was haben Sie keine Ahnung?
Ach, von so ziemlich allem, was sonst. Autos, Steuern, Sport, keine Ahnung.
Erklären Sie mir dann bitte mal, was die Hacker dann machen. Auch da wieder, wenn ich jetzt ein Drehbuch schreiben würde, das würde gerade reichen, um damit so einen Bremen-Tatort zu bebildern, wo dann sitzt wieder der Junge mit ungewaschenem Haar und Hoodie vor seiner Kiste, also vor seinem Computer und macht dann da irgendwas.
Ja, ja, klacker, also diese Fernsehhacker, die sind natürlich sehr unrealistisch geworden inzwischen auch. Man muss tatsächlich monatelang Code lesen. Ja. Also so ein Code für eine Software sind ein paar Millionen Zeilen. Man muss sich da so gut auskennen, dass man dann Ambivalenzen in der Bedeutung von Codezeilen erkennen kann, dass man kleine Tippfehler erkennen kann. Man muss diesen Code erstmal kriegen, ist auch nicht so trivial. Und die richtig guten Hacker, die wir inzwischen haben, die sitzen halt echt den ganzen Tag zu Hause und haben irgendeine Doku nebenbei laufen und lesen diesen Code Zeile für Zeile manuell durch. Und das dauert
manuell Monate.
Das ist aber natürlich nicht schön zu bebildern in so einem Tatort, wenn man dann so warten 9 Monate auf so einen Hacker, hält der sich einen Code durch. Und das muss immer so schnell gehen und dann geht die Tür auf.
Ja. Dann passiert sofort irgendwas. Das heißt, die liest dann am Monitor oder?
Ja. Kenne auch einen, der sich das ausdruckt. Furchtbar papierintensiv, aber.
Ich wollte gerade sagen, als Mann, der in den späten 60ern geboren ist, kann ich mir natürlich noch Lochpapier sogar vorstellen, dass da die Zeichen drauf sind. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Dass das irre ist, wenn man sich da nur anfängt mit zu beschäftigen, mit dem, womit Sie sich professionell beschäftigen, dann stößt man zum Beispiel auf den ehemaligen Bundeskanzler Österreichs, Sebastian Kurz, der eine Firma mitbegründet hat, ein Startup, Dream heißt das, ist jetzt erst vor wenigen Tagen zum Unicorn erklärt worden, also über 1 Milliarde Dollar Schätzwert. Und der wirbt mit Cyber Security. Er sagt, wir machen ihr Unternehmen, wir machen ihre Regierung im Zweifelsfall sicher. Und er sagt auch wieder, das können sie deswegen gewährleisten, weil sie so fabelhafte Hacker haben, weil sie die weltbesten Hacker haben. Ja. Genau, das wollte ich von Ihnen hören. Glauben Sie das? Und wenn Sie es nicht glauben, warum nicht?
Also wir haben einfach in dieser richtigen Offensiv-Community, also es gibt so Hacker, die machen einfach nur Sicherheitstests. Das ist quasi, das sind jetzt nicht die Super-Nerds, die im Keller den Code lesen oder die dann tatsächlich auch diese Angriffe ausführen. Das sind nochmal andere Super-Nerds. Und diese Tester, die meisten Cybersicherheitsunternehmen bei sich haben, die testen nur so eine Reihe von Sachen durch. Das sind schon manchmal gute alte Hacker gewesen, aber die machen jetzt nicht mehr so diese richtigen hochqualifizierten Angriffe. Und diese reine Offensiv Community, die also wirklich diese hochqualifizierten Angriffe baut, die kommt immer noch nach wie vor überall rein. Das ist immer nur eine Frage des Aufwands, also ob es jetzt eine Woche länger oder einen Monat länger dauert oder weniger.
Moment, Sie sagen, die kommen überall rein. Das heißt, selbst die ganz heiklen Sachen, es gibt ja, der Konstantin von Notz von den Grünen weist die ganze Zeit darauf hin, die kritische Infrastruktur in Deutschland ist schlecht geschützt.
Ja,
kritische
Infrastruktur.
Alles
ist freiwillig, ja. Alles, was irgendwie im Internet ist, auch die Sachen, die im Internet sind, ist alles freiwillig.
Das heißt, ich wäre jetzt der Chef von Fraport, also dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt. Ja. Und dann kommen Sie und sagen mir, mein Flughafen ist freiwillig. Das heißt, dann wird plötzlich Die Hard wahr, irgendwelche Leute kommen.
Flughäfen kenne ich 1000 Geschichten, wie man da reinkommt. Ja, kann ich alles gar nicht erzählen vor der Kamera, aber das ist alles räudig, ja, nach wie vor.
Räudig?
Ja.
Räudig im Sinne
also ist es schon so gut gesichert, dass jetzt die Teenager nicht mehr reinkommen, ja, und so Kleinkriminelle nicht mehr reinkommen. Das ist wie dieser Witz mit dem Bär. Wenn man irgendwie zwei Leute vom Bär angegriffen werden, muss man nicht so schnell wie der Bär rennen, man muss nur schneller rennen als der andere. Und die Unternehmen, die Cybersicherheit ernsthaft betreiben, die müssen sich nur auf ein Niveau hin investieren, dass der Durchschnitt der Kriminellen sich ein einfacheres Ziel sucht. Ja, und das ist eigentlich im Grunde genommen das Rennen, das man so hat. Und die wissen aber ganz genau, sobald die russischen oder chinesischen Top-Spione kommen und da irgendwie rein wollen oder die Amerikaner, dann sind die Türen auf.
Das heißt, es war aber von der letzten Generation tatsächlich ein wenig intelligenter Protest, sich auf der Straße festzukleben, weil nehmen wir an, ich würde deren Mission teilen, dann hätte ich auch zu Ihnen gehen können, um mir Leute vorstellen zu lassen, die dann den Flughafen, den Rhein-Main-Flughafen, den Flughafen in München, also das, was ich stoppen will, was ich stören will, wirklich massiv zu stören.
Ja, also ich bin ja kein Krimineller, ja, muss ich dazu sagen. Ich arbeite jetzt nur für Regierung und im legalen Rahmen, deswegen würde ich so einen Auftrag nicht annehmen.
Nein, natürlich nicht,
aber theoretisch kann man das machen, ja. Also es kostet halt ein paar Millionen.
Das kostet ein paar Millionen.
Ja.
Und wofür werden die Millionen ausgegeben?
Weiß man nicht, wie teuer das ist. Also es hängt immer daran, was man für Komponenten kaufen muss für den Angriff, damit er richtig gut ist.
Komponenten, damit meinen Sie jetzt Technik oder
Leute? Teilangriffe. Diese Teilangriffe, die man braucht. Man braucht so 10, 12 verschiedene Teile meistens, um da reinzukommen. Ein paar kann man dann in Auftrag geben, wenn man die entsprechenden Hacker kennt mit den Expertisen. Ein paar kann man kaufen im Markt, wenn man weiß, wo.
Es tut mir leid, Herr Gang, ich muss ja jetzt leider noch mal nachhaken, weil wenn Sie sagen Teile, wir alle, die wir Kriegsfilme angucken oder die Nachrichtenlage bedauerlicherweise verfolgen, wissen, okay, ich habe einen Bomber, den schicke ich dahin, dann bombardiert der. Ich habe eine Drohne, ich schicke die dahin, dann macht die das und das kaputt. Von welchem Angriff?
Also ein Hackerangriff ist wie so eine mehrstufige Rakete. Ja, man braucht also quasi einen Angriff zum Beispiel, um durch die äußere Sicherheitsperipherie durchzukommen, um da drunter zu tunneln. Dann braucht man oft einen Angriff, um aus der sogenannten Sandbox auszuweichen. Das ist so eine virtualisierte Umgebung, wo man erstmal guckt, ob da Angreifer kommen, die dann irgendwas Komisches versuchen. Dann braucht man Angriffe auf die Authentifizierungssysteme, um so zu tun, als wäre man der Oberadministrator und dürfte alles. Und dann verschiedene, also es gibt ganz verschiedene Stufen, je nachdem, was es für ein System ist. Und die muss man dann alle geschickt zusammenbinden, hintereinander sequenziell ausführen. Und dann kommt man rein.
In den Filmen, die ich sehe, die ich gerne sehe, sieht das dann immer so aus, da sitzt meistens eine hochattraktive junge Frau mit so einem Headset und dann geht sowas rot an. Und
wie bitte? Ein Skateboard hat die auch oft.
Die hat meistens ein Skateboard, aber eine sehr fancy Frisur. Und die sagt dann, wir werden angegriffen. Ja. Also weil diese erste Stufe wird dann schon bemerkt. Das, was Sie uns gerade erzählt haben, heißt aber, die wird nicht bemerkt.
Nein, die wird nicht bemerkt. Also wir haben immer noch für die hochqualifizierten Angreifer haben wir eine durchschnittliche Detektionszeit von mehreren hundert Tagen. Und dann hat man auch noch das Problem, dass man diese einfach nicht los wird. Ja, wir haben jetzt, also die Chinesen zum Beispiel haben die großen US-Telco-Provider angegriffen letztes Jahr im Herbst. Also wahrscheinlich schon lange vorher. Aber letztes Jahr im Herbst hat man gemerkt, dass sie drin sind. Und die sind die nicht losgeworden. Ja, die haben immer noch heute, da kam wieder eine Meldung, dass es noch schlimmer geworden ist. Die sind die nicht losgeworden. Die haben sich noch weiter ausgebreitet. Also
und Detektionszeit bedeutet dann die Zeit, bis ich rausfinde.
Bis ich überhaupt merke, dass da einer ist.
Ich erinnere mich jetzt in der Vorbereitung auf heute eine Meldung nochmal gefunden vom Mai 2022. Und zwar eine beruhigende Meldung auf tagesschau.de. Da gab es wohl mehrere Angriffe auf Bundesbehörden. Ich habe da den Ausdruck Überlastungsangriff gelernt. Und der Behördensprecher der Bundesbehörden sagte dann, alle Angriffe seien abgewehrt worden. Und da hatte ich das Gefühl, ja, dann was erzählt denn Herr Geigner immer? Die Verteidigung steht doch, die Defensive
das
ist sicher.
Das sind andere Varianten von Angriffen. Ja, diese Überlastungsangriffe, das sind so diese Teenager-Angriffe quasi, die kann man immer fahren, die sind nervig und da ist es einfach eine Bandbreite-Thematik. Ja, da muss ich dann einfach genug Rechenkapazität dahinter schalten, dass es wieder funktioniert. Gegen die meisten gibt es auch einfache Gegenmaßnahmen, aber das ist mehr so im unteren Feld von Angreifern.
Mhm. Und diese kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir im Moment erleben, also wir hatten am Freitag von Loringhofen hier Experte und unter anderem ehemaliger Botschafter Deutschlands in Polen, der sagt, genau wie Konstantin von Notz, für die Grünen im Innenausschuss Sicherheitsexperte im Deutschen Bundestag gesagt, die Angriffe laufen, der Cyberkrieg läuft. Ja. Das heißt, die Sachen, die Sie gerade gesagt haben, dann kommen diese oder jene Spione und dann passiert dies und das und jenes. Das legt ja für mich nahe, dass wenn meinetwegen russische Leute das wollten, könnten sie unser Eisenbahnsystem noch mehr sabotieren, als es ohnehin schon durch CSU-Verkehrsminister sabotiert ist. Also das heißt, sie könnten das wirklich platt machen.
Ja. Und wir gehen auch davon aus, dass sie schon drin sind. Ja, die haben oft sogenannte Schläferangriffe oder auch mehrfache Stufen von Schläferangriffen, die schon in diesen Systemen sitzen. Das Schwierige an dieser Situation mit Russland und diesen kritischen Infrastrukturen ist, dass die bis jetzt in Schach gehalten wurden durch die Amerikaner. Und zwar, was die Russen abgehalten hat, kritische Infrastrukturen großflächig anzugreifen, war die Angst, dass sie selber zurück angegriffen werden. Wir haben die schöne Situation, Mutual Assured Disruption nennen wir das, dass die Russen auf genauso verwundbarer IT sitzen wie wir, die Chinesen auch. Das heißt, wenn die so richtig kräftig zutreten bei uns, kritische Infrastrukturen, kann man theoretisch zurücktreten, wenn man die Offensivfähigkeiten hat. Das Problem bei uns in Europa war, wir haben diese Offensivfähigkeiten nie gemocht, ja, weil das ist irgendwie Datenschutz und Bürgerrechte und Pipapo, das ist irgendwie unheimlich, will man nicht. Deswegen haben wir das nie so richtig stark aufgebaut. Wir haben das zwar und es sind auch gute Fähigkeiten, aber es ist ein bisschen zu klein. Und der Sicherheitsgarant waren immer die Amerikaner. Und es gab tatsächlich vor dem Ukraine-Krieg zum Beispiel, gab es einen sogenannten Signaling-Abtausch, wo die Russen eine kritische Infrastruktur in Europa 3 Tage abgeschaltet haben und dann die Amerikaner eine kritische Infrastruktur in Russland 3 Tage abgeschaltet haben. Und damit haben die sich gegenseitig kommuniziert, dass wir keine Hackerangriffe auf kritische Infrastrukturen im Rahmen dieses Ukraine-Kontexts machen.
Also das heißt, ohne Ankündigung?
Ja.
Nur damit da jeder auch tatsächlich mitkommt. Kritische Infrastruktur bedeutet alles, was es an Lebenserhalten oder unseren Alltag aufrechterhalten
ist. Ein großer Hafen, wenn ich Rotterdam und Hamburg zum Beispiel abschalte für 5 Tage, dann bricht die Nahrungsmittelversorgung zusammen.
Mhm. Warum hört sich das alles so?
Einfach nur die Brücken zum Beispiel, ja, kann ich einfach nur die Brücken sabotieren, dass sie immer oben stehen, kommen keine LKWs mehr rein. Oder so Blödsinn. Ja, es gibt so 1000 verschiedene Sachen, die man absichern muss, an die man denken muss. Oder die Tankterminals für die Öltanker, ja, sind auch nicht abgesichert.
Das hört sich alles an wie aus so einem Thriller, was Sie mir da gerade erzählen. Ja. Aber es ist Realität, die wir kaum überprüfen können oder diejenigen, die uns jetzt zugucken können, wo Sie haben vorhin gesagt, man sieht manchmal so die Ausschläge. Was sieht der normale Mensch, der mit dieser Welt überhaupt nicht vertraut ist? Was nimmt der wahr?
Also das, was die Medien erreicht, ist meist das, was die Angegriffenen selber nicht geheim halten können. Ja, weil das ist immer noch sehr ehrrührig quasi, wenn man einen Cyberangriff hatte. Das hat natürlich auch Implikationen für Regulierungen. Dann kommt die Polizei, dann geht der Börsenwert in den Keller und lauter so Geschichten. Also man versucht immer, das möglichst intern zu behandeln. Und die meisten Angreifer haben ja auch ein Interesse, dass es möglichst geheim bleibt und man möglichst nicht detektiert wird. Von daher gibt es quasi so eine implizite Verschwörung zwischen Täter und Opfer, dass man niemandem was darüber erzählt, und dadurch sehen wir davon sehr wenig.
Sie waren aber jetzt auch ganz handfest, ganz analog am Ukraine-Krieg insofern beteiligt, als dass Sie Artilleriemunition für die Ukraine besorgt haben. Ja. Haben Sie das im Auftrag von jemandem gemacht oder haben Sie selbst gesagt, das ist jetzt etwas, wo ich mich engagieren muss? Und vor allen Dingen, wie haben Sie das dann gemacht, Herr Geigen?
Ja. Ach, die Ukraine habe ich einfach gebeten, denen ein bisschen zu helfen. Die wussten, dass ich eine Menge schräge Leute kenne weltweit. Dadurch, dass man halt in Sicherheitspolitik arbeitet und in diesen Hacker-Geschichten hat man viel mit militärischen Nachrichtendiensten zu tun. Und ich war auch für die NATO als Militärdiplomat zuständig eine ganze Weile. Und als denen dann die Munition ausging, haben die mich halt gebeten, in anderen Ländern mal nachzufragen, mit denen die normalerweise nichts zu tun haben. Und das hat ein bisschen funktioniert.
Und woran, was hat dann nicht geklappt? Also wenn Sie sagen, es hat ein bisschen funktioniert, hat es auch teilweise nicht funktioniert offenbar.
Ich habe so eine Liste von 300 Gründen, warum was nicht funktioniert hat. Aber es gab teilweise viele Probleme tatsächlich unter der sogenannten Donor-Community, also die Munition bezahlt haben für die Ukraine, die dann tatsächlich doch wieder sehr ängstlich waren, im freien Markt dann solche Dinge zu kaufen. Dann hat man was gefunden, irgendwo in Asien oder im Mittleren Osten, größere Bestände. Es gab zu jedem Zeitpunkt genug Munition für die Ukraine. Ja, also die hätte niemals sparen müssen. Es gab immer genug Munition. Und das war aber ein Problem, dass dann die Amerikaner nur amerikanische Sachen kaufen wollten und nur in Amerika das Geld ausgeben wollten, dass dann die Europäer teilweise zu ängstlich waren, am freien Markt was einzukaufen, weil das dann bürokratisch zu großer Aufwand war. Die wollten dann lieber die großen eigenen Unternehmen beauftragen, selbst wenn die gar nicht die Produktionskapazitäten hatten. Da musste man halt 3 Jahre warten und hat dann nur so Kleckermunition bekommen. Ja, und das waren so die Schwierigkeiten. Also es war viel Angst davor, viel Bürokratie immer noch leider an diesen Stellen, und das hat es der Ukraine sehr schwer gemacht.
Sie haben Ihr eigenes Unternehmen, das heißt Monarch. Sie haben mir erklärt, das wusste ich nicht von alleine, Sie haben mir erklärt, dass das auf die Godzilla-Filme zurückgeht.
Ja, natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Und wenn man, als ich das las, dachte ich mir, naja, das ist im Prinzip in der analogen Welt, würde man das wie eine Söldnervermittlung nennen. Sie haben das auch bei so einem englischen Vortrag mal, Sie haben den Ausdruck Mercenaries verwendet, was
ja,
der englische
die Firma überhaupt nicht mehr, ja, von daher muss ich das gleich wieder einfangen. Das ist also tatsächlich kein Söldnerunternehmen. Ich hatte das Unternehmen tatsächlich mal gegründet also es ist ein reines IT-Unternehmen, ja, die machen jetzt nichts mit Munition oder Defense oder sowas, und ich hatte das mal gegründet, nachdem ich gesehen hatte, dass unsere Nachrichtendienste auch Schwierigkeiten haben an vielen Stellen. Die haben Schwierigkeiten, diese Technologien, Hackerangriffe schnell genug einzukaufen. Die sind teilweise nur sehr kurzlebig. Dann haben die natürlich auch Schwierigkeiten, diese extrem schwierigen und sehr teuren Hacker einzustellen in einer großen Zahl. Obwohl bei vielen das Herz am rechten Fleck ist und die das gerne machen, stehen denen einfach so viele Blockaden im Weg durch die Maschinen und die Strukturen, die die haben. Und da ist natürlich dann ein Lösungsmittel eine Privatisierung. Ja, das haben wir bei der Bahn gesehen und bei der Telekom ist beides nicht besser geworden in den Fällen. Aber theoretisch kann man mit einer Privatisierung sowas natürlich erheblich beschleunigen und dann eine Hilfestellung leisten. Also das war so die Idee, das Nachrichtendienstwesen ein bisschen zu privatisieren. Und jetzt ist es aber so ein bisschen rumgedreht in eine eher konventionelle Cybersicherheitsfirma, die allerdings eher in Kriegsregionen unterwegs ist. Also wir machen im Irak, sichern wir für die UN die Wahlen ab zum Beispiel vor iranischer Einflussnahme. Und in der Ukraine helfen wir jetzt auch den IT-Sicherheitsleuten, dass die ihre kritischen Infrastrukturen besser verstehen und besser schützen können.
Wir sind ja jetzt hier in einem Studio 15 Minuten vom Bundesnachrichtendienst tatsächlich entfernt. Sehr eindrucksvolles Gebäude. Nur so richtig eindrucksvoll, das ist das, was Sie gerade gesagt haben. Das müssen wir da, glaube ich, nur noch mal etwas deutlicher herausarbeiten. So eindrucksvoll können die Angebote vom Bundesnachrichtendienst für Hacker, die Sie bräuchten, nicht sein, weil Sie nicht genug Geld haben. Ich glaube, Sie haben das schon mal sehr drastischen Beispielen benannt. Also warum kriegt der Bundesnachrichtendienst nicht die Hacker, die er bräuchte?
Ja, leider fehlt es dem Bundesnachrichtendienst immer noch an Flexibilität. Ja, die brauchen ganz dringend mehr Spielräume. Also einmal rechtliche Spielräume, dass die überhaupt irgendwo reinhacken können und dürfen. Und auch tatsächlich Politiker, die sich hinstellen und hinter die stellen und dann auch sagen, ihr dürft es und ihr sollt es auch machen. Ja, es gibt so eine lustige Geschichten bei Nachrichtendiensten. Es gibt immer so Graubereiche für Nachrichtendienste. Und die Amerikaner zum Beispiel gehen immer so voll rein bis zur Grätsche in den Graubereich. Und die Deutschen bleiben immer so 5 Meter vor dem Graubereich stehen. Ja, was aber nicht unbedingt mit dem Dienst selber zu tun hat, sondern mehr mit den ganzen rechtlichen Regularien, den Bürokraten. Und die sagen, das ist dann alles zu schwierig und zu aufwendig und so weiter. Also die müssen bessere Aufträge bekommen, eine bessere Beauftragung bekommen. Und auch gerade in diesen Bereichen mehr zu gucken. Das brauchen wir jetzt ganz dringend. Wir waren zu abhängig von den Amerikanern. Das ist jetzt alles in Frage gestellt. Und das Zweite sind natürlich auch Gehälter. Ja? Also die richtig guten Hacker, ein Freund von mir, der kriegt ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen bei Google. Und diese ganzen Silicon Valley Firmen, wenn man da als aus der Uni rausfällt und man hat mal auf einer DevCon oder so einer Hacker-Konferenz einen Vortrag gehalten, kriegt man gleich ein 300.000 Euro Jahresstartgehalt. Und da können Behörden natürlich nicht konkurrieren. Ja, das ist schon besser geworden bei den deutschen Diensten, dass die also Zulagen liefern können und so weiter. Aber so richtig konkurrenzfähig sind die da nicht. Man hat natürlich ein paar Patrioten, die dann dahin kommen. Aber es ist zu wenig.
Aber das, was ich jetzt bei Ihnen rausgehört habe, Herr Geiken, das hört sich überhaupt nicht nach Zeitenwende an, weil wir reden ja ein sicherheitspolitisches Thema. Ja. Wir bereden, wie Sie es schon angesprochen haben, die Sicherheit von höchst sensiblen Bereichen, Nahrungsmittelversorgung und so weiter. Und nach dem, was Sie jetzt hier mehrfach erzählt haben und die Münchner Sicherheitskonferenz haben wir ja noch nicht vergessen, wo Leute sagen, womöglich bedeutet das die Abkehr der Vereinigten Staaten von Europa. Dann habe ich aber jetzt aus dem, was Sie mir erzählt haben, nicht das Gefühl, dass diese Zeitenwende stattgefunden hat, weil man müsste sich mal die Beine in die Hand nehmen und sagen, wir lassen Bürokratie jetzt mal Bürokratie sein, aber wir müssen uns sicher machen.
Ja, nee, absolut. Also das ist ein Riesendesaster tatsächlich. Wir bräuchten jetzt eigentlich von einem Tag auf den anderen eine abschreckungsfähige Bundeswehr und einen aufklärungsfähigen Nachrichtendienst. Und wir haben die aber so zugebaut mit Regularien und mit Schwierigkeiten und Beschaffungswesen und so weiter, dass das völlig unmöglich ist. Ja. Und auch die ganze Mentalität in den administrativen Strukturen ist auch tatsächlich ein sehr großes Problem. Also selbst wenn man von oben runter oder von unten rauf was ändern will, funktioniert das nicht, weil das immer in diesem mittleren Block von Administratoren alles versackt. Die bestellen dann Rechtsgutachten, da hört man so Sprüche wie, ist mir doch egal, wer unter mir Minister ist. Die lassen sich nicht mehr regulieren. Ja. Das ist ein ganz schwieriges Thema in ganz vielen Fällen. Und diese Beschaffung zum Beispiel, wenn die Bundeswehr was sagt und da ist ein General, der weiß genau, er will dieses eine Ding, das ist wirklich wichtig für Luftabwehr in Deutschland. Und dann gibt er das dem Beschaffungsamt und das ist alles klar, alle wollen das und alles ist abgesegnet. Dann brauchen die immer noch 6 Jahre, um den Papierkram auszufüllen. 6 Jahre. Ja? Die NATO braucht 16 Jahre, um irgendwas zu beschaffen.
Aber ist denn das aus Ihrer Sicht, wenn Sie so, wie Sie es jetzt beschreiben, ohne dass wir es nachprüfen können, muss man noch dazu sagen, aber wenn das so ist, ist denn das aus Ihrer Sicht reformierbar?
Also ich hatte mal einen Freund, Martin Gilbert von Aberdeen Investments, der hatte versucht, sein Unternehmen mal zu modernisieren und zu reformieren mit Change Management und hat dann rausgefunden, if you want to change management, you have to change the management. Also der meinte, das sieht man auch ganz oft, das Problem ist tatsächlich die Menschen, die da sitzen und die das gewohnt sind, dass der Prozess wichtiger ist als das Ergebnis und die das 30 Jahre so gemacht haben, die kriegt man nicht geändert, auch nicht mit irgendwelchen Anweisungen. Man müsste also tatsächlich, wie das ja Länder wie Estland zum Beispiel machen oder Israel auch, Leute rausschmeißen, die nicht performen oder absetzen und dann jüngere Leute vor allen Dingen einstellen, die dann auch tatsächlich willens sind, Risiken einzugehen und Entscheidungen anders zu treffen.
Weil so, Herr Geiken, ganz kurz gefragt, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, sicher sind wir in dem Bereich, den Sie kennen, nicht?
Nee, überhaupt nicht. Wir sind in allen Bereichen auch furchtbar unsicher. Auch die Bundeswehr ist so wahnsinnig schlecht ausgestattet. Die Russen lachen sich da einen Keks, ja.
Okay, das ist eigentlich kein so schönes Schlusswort, aber trotzdem danke ich Ihnen sehr für Ihre Zeit, Dr. Sandro Geiken. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren. Dankeschön.